Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 55. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg und ich spreche wie immer mit
Selma Gater, ich bin Juristin in Karlsruhe und Berlin.
Genau, wir haben uns heute ein ganz besonders tolles, spannendes Thema vorgenommen und eine tolle Persönlichkeit, denn es ist mal wieder soweit, wir sind am Jahresabschluss, wir haben 2025 fast hinter uns gebracht und das bedeutet, dass wir in unserer Jahresabschlussfolge wie immer mit einer ganz besonderen Persönlichkeit, mit einer besonders spannenden Juristin sprechen und wir freuen uns sehr, dass heute Professorin Sigrid Boysen bei uns ist. Sigrid Boysen steht wie keine andere für kritische Perspektiven auf das Recht und auf die Rechtswissenschaft. Sie ist Professorin, sie ist Verfassungsrichterin in Hamburg. Sie arbeitet mit postkolonialer und feministischer Theorie, vor allen Dingen in den Bereichen Völkerrecht, dem internationalen Wirtschafts- und Umweltrecht, im Klimarecht, hat immer eine Zukunftsperspektive. Und das kann ich sagen, weil wir seit kurzem Kolleginnen sind an der Helmut-Schmidt-Universität, vermittelt diese Themen auch immer mit einer ordentlichen Portion Humor. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders auf unsere heutige Gesprächspartnerin.
Ja, liebe Sigrid, schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir handhaben es so im Podcast, dass wir unsere Gäste immer erstmal vorstellen. So möchte ich das heute auch machen. Du bist Professorin, wir haben es gerade gehört, für öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht an der Helmut-Schmidt-Universität hier in Hamburg, wo wir im Übrigen heute auch beieinander sitzen, also live an einem Tisch, was mich besonders freut. Deine wissenschaftliche Laufbahn begann mit dem Jurastudium in Göttingen, in Bristol und in Hamburg. Du hast beide Staatsexamina auch in Hamburg abgelegt. 2005 hast du promoviert bei Stefan Oeter an der Universität Hamburg auch, wo du auch als Mitarbeiterin tätig warst. Du hast danach an den Universitäten Hannover und der Freien Universität Berlin geforscht und gelehrt und hast in dieser Zeit, wenn wir es richtig rekonstruieren, auch zwei Kinder bekommen. Bist dann 2011 Juniorprofessorin für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin geworden. Und seit 2014 bist du nun Professorin in Hamburg. 2018 wurdest du an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Hamburg mit der Arbeit Die postkoloniale Konstellation, natürliche Ressourcen und das Völkerrecht der Moderne habilitiert. Und warst dann auch international unterwegs, hast mehrere Forschungsaufenthalte absolviert, unter anderem an der Princeton University, der Harvard Law School und zuletzt warst du Fernand Braudel Fellow an der European University Institute in Florenz. Und daran haben wir die allerbeste Erinnerung, weil wir da nämlich auch zu dritt uns in dem Spätsommer dort treffen durften. Seit 2015 bist du Mitherausgeberin der Zeitschrift Archiv des Völkerrechts, seit 2019 auch geschäftsführend und seit November 2022, wir haben es gerade schon gehört, Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht. In deiner Forschung beschäftigst du dich mit europäischem, internationalem Umwelt- und Wirtschaftsrecht, Völkerrecht, insbesondere in Bezug auf Kolonialismus und Demokratietheorie, sowie mit dem Gleichheitsschutz im Verfassungsrecht.
Vielen, vielen Dank für die tolle Einführung. Vielen Dank.
Sigrid, ich habe mir aufgeschrieben, dein Herz schlägt für das Völkerrecht, das internationale Umwelt- und Wirtschaftsrecht, beziehungsweise muss man wahrscheinlich genauer sein, es schlägt für kritische Perspektiven auf diese Teile des Rechts. Du forschst insbesondere zur Entstehung von Normen und dem Kontext ihrer Entstehung und zeigst in deinem Buch, das Selma auch gerade schon genannt hat, die postkoloniale Konstellation, das ist aus dem Jahr 2021, auf, dass das internationale Umweltrecht als Reaktion auf das Ende des Imperialismus entstanden ist und eigentlich bis heute Machtdynamiken zwischen Staaten des globalen Nordens und des globalen Südens aufrechterhält. Bevor wir da jetzt vielleicht gleich thematisch genauer einsteigen, wollen wir aber erst einmal persönlich werden. Diese angesprochenen Perspektiven, das sind ja jetzt nicht gerade welche, die klassisch zur juristischen Ausbildung gehören. So würde ich das jedenfalls mit Blick auf meine eigene Ausbildung mal festhalten. Die ist ja doch an den juristischen Fakultäten in Deutschland eher dogmatisch ausgerichtet. Deswegen habe ich mich gefragt, wie war das in deinem Studium und wie bist du eigentlich zu diesen kritischen Perspektiven gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja, habt ihr schon gesagt, in Göttingen angefangen zu studieren und hatte am Anfang, würde ich sagen, erstmal gar keine Ahnung von gar nichts. Also ich hatte mir Göttingen irgendwie als so eine kleine Unistadt in aus meiner Sicht guter Entfernung so von meinem Elternhaus in der nordrhein-westfälischen Provinz ausgesucht. Ich glaube, ich fand auch das Ö irgendwie anziehend und Von Jura wusste ich eigentlich, würde ich sagen, absolut gar nichts. Also mein Vater hat damals noch versucht, so leise Zweifel zu streuen und mich gefragt, ob ich denn irgendeinen Juristen kennen würde, der zu einem Abendessen mal so eine lustige Geschichte beitragen könnte. Und ich kannte aber praktischerweise überhaupt keine Juristinnen. Und damit hatte sich die Frage dann für mich gleich erledigt. Und ich muss allerdings sagen, dass ich später, also bis heute eigentlich, manchmal in, sagen wir mal, sozial schwierigen Situationen im juristischen Kontext, manchmal an die Frage meines Vaters auch zurückdenke. Aber damals war ich eigentlich völlig unbeirrt. Ich glaube, ich sah mich so als so eine Erin Brockovich in Ausbildung und ja, habe das einfach so angefangen. Und der Anfang, den erinnere ich schon als so ein bisschen ernüchternd. Ich hatte mir das alles irgendwie so ein bisschen juicier und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, aufregender vorgestellt. Es gab überhaupt keine Frauen, also jedenfalls keine, die mir als Professorin begegneten. Und ich würde auch sagen, keine kritischen Ansätze. Und ihr habt das ja schon gesagt, ich war dann mit so Erasmus kurz oder so anderthalb Semester in England, in Bristol. Und da habe ich jedenfalls mal sowas gesehen wie Law in Context und vielleicht auch mal Lehrformate, die nicht so hierarchisch monologisch waren. Also das war vielleicht so eine allererste kleine, so ein kleines Sneak Preview, was es noch geben könnte. Aber auch mit meinem Wechsel nach Hamburg hat sich daran nicht so viel geändert. Ja, vielleicht ein kleines Schlupfloch war dann die Tatsache, dass ich mehr oder weniger zufällig studentische Hilfskraft am Institut für internationale Angelegenheiten geworden bin, da bei Ingo von Münch. Und da ging es nun auch nicht um kritische Ansätze im engeren Sinne, aber doch um sowas wie intellektuelle Neugier, um Verfassungsrecht und Völkerrecht und so politischen Kontext. Da tauchte dann zum ersten Mal so eine Grundspannung auf in der Befassung auch mit Recht als Frage nach Gerechtigkeit. Also es ist nicht egal, welche Fälle man für eine Lehrveranstaltung auswählt. Es ist nicht egal, welche Sachverhalte wichtigen Urteilen zugrunde liegen. Und die Universität und insbesondere halt Veranstaltungen zum Verfassungsrecht oder zum Völkerrecht sind halt auch ein Ort der Ermutigung und ein Ort, an dem wichtige gesellschaftliche Fragen diskutiert und mit den Werkzeugen des Rechts auch bearbeitet werden.
Und hat das dann auch die Erin Brockovich in Ausbildung quasi mit diesem Gerechtigkeitsanspruch so ein bisschen dabei gehalten?
Ja, ich fand, glaube ich, auch so das Handwerkliche, also dieses juristische Handwerk auch immer ganz interessant. Also ich hatte im Jurastudium wirklich so das Gefühl, dass ich so irgendwie in Ausbildung bin, also eine Technik lerne, ja, die man eben nicht beherrscht, wenn man das Studium nicht durchläuft. Was ich schon fand, was deutlich zu kurz gekommen ist, ist sozusagen, ja, dieses ganze intellektuelle Universum, das ich irgendwie immer ahnte oder vermutete, dass es sich dahinter noch verbirgt. Aber das ist natürlich in diesem Rhythmus von Klausur, Lösung, Hausarbeit, Sachverhalt, irgendwie geht das natürlich ein bisschen unter. Und dieser für mich natürlich schwierigen, kompletten Sprachlosigkeit, in der so ein Jurastudium ja irgendwie stattfindet.
Was meinst du mit Sprachlosigkeit?
Sprachlosigkeit würde ich sagen, dass man kommt ja aus einer Schule mit Abitur und ist, finde ich, so daran gewöhnt, so in ganz unterschiedlichen inhaltlichen Kontexten auch mal was zu präsentieren, was zu sprechen. Und wird ja, so war es jedenfalls bei mir, durch so ein Jurastudium sehr schnell, auch durch die großen Formate natürlich, aber auch darüber hinaus sehr schnell in so ein Schema von Fall und Lösung und gut gemacht, mittelgut gemacht, nicht so gut gemacht gedrückt. Aber es fällt einem ja dann insbesondere in so Seminaren dann auf, die ja dann irgendwann dann doch kommen, wie sehr die Jahre des Grundstudiums einem vielleicht abgewöhnen, auch Jura als das zu nehmen, was ich glaube, was es ist, nämlich auch als eine Sprache. Und Jura zu sprechen, fällt dann, glaube ich, viel schwerer, oder es war für mich so viel, viel schwerer, als es, glaube ich, hätte sein müssen, weil ich halt durch diese Schema an Falllösung so daran gewöhnt war, so okay, ich habe eine klare Aufgabenstellung und jetzt möchte ich eigentlich wie bei so einer Matheaufgabe möglichst nah daran kommen, was jetzt hier wahrscheinlich so der Lösungsweg ist, den hier alle erwarten. Und dann kriegt man auf einmal sozusagen die Aufgabe, ja, jetzt sprich mal allgemein, und denkt man, ja, okay, wozu eigentlich? Und ja.
Es ist ja auch ein bisschen, also ich habe immer gesagt, es wird einem auch eine gewisse Art von Denken auch abtrainiert, wenn man sie jemals hatte. Also häufig kommt man vom Abi, hat die nie gelernt, aber jedenfalls lernt man die ja nicht im Studium. Würdest du sagen, dass das auch was ist, was derart prägend ist und vielleicht auch erklärt, warum kritische Perspektiven in der Rechtswissenschaft so randständig sind, weil wir eben eigentlich auf was ganz anderes hinausgebildet werden, schon im Studium. Nämlich, wie du sagst, man ist ja eine gute Juristin oder man ist eine erfolgreiche Juristin, wenn man möglichst genau weiß, was will dieser Fall von mir. Und eigentlich dann schon sich sehr gut angepasst hat an so eine Erwartung und so vorgefertigte Bahnen, dass das auch was ist, was es dann wirklich schwierig macht, überhaupt nur da rauszukommen und das zuzulassen, nämlich so zu denken, dass man dann eben auch am Ende bei der Kritik landet, ne? Also, weil das ist ja schon der nächste Schritt, der übernächste Schritt.
Ja, genau das würde ich sagen. Also für mich hatte das auch sehr viel mit so Selbstbewusstsein zu tun. Also genau wie du gesagt hast, es fühlt sich an wie eine leichte Dressur. Und ich habe das für mich sozusagen, das, was ich besonders gut kann, ist, würde ich sagen, war für mich auch sozusagen das größte Hindernis. Weil ich konnte es immer sehr, sehr gut mir klar zu machen, wie ich jetzt so eine Klausur zu schreiben habe. Das hat wunderbar funktioniert. Das hat in 2 Staatsexamen super funktioniert. Ich kann das gut imitieren. Das ist dann mit sehr vielen Punkten immer belohnt worden. Und das Ergebnis war aber tatsächlich, glaube ich, dass es mir mehr Angst gemacht hat, diese Bahn zu verlassen, und das vermute ich insgesamt so ein bisschen, ne? Dass die juristische Ausbildung die Studierenden darauf natürlich so ein bisschen trainiert. Also selbst diejenigen, für die das vielleicht auch gar nicht so leicht ist, das zu imitieren. Und ich glaube, wenn man selber nachher vorhat, wissenschaftlich zu arbeiten, ist das natürlich ein wahnsinniges Hindernis, ne? Weil was heißt denn wissenschaftliches Arbeiten? Das heißt ja, ich muss irgendwie einen Stoff finden, ich muss dazu meine Fragen entwickeln und die muss ich ja dann selbst entwickeln und sozusagen mit diesem Horror-Vakui dann irgendwie klarzukommen. Auch da gibt es natürlich sozusagen Angebote, wie man auch, sagen wir mal, eine Dissertation einfach sehr auf der Hauptstraße halten kann, aber da sozusagen selber das Zutrauen zu haben, zu sagen, also ich weiß, also die allgemeine Richtung sagt, wir biegen jetzt hier irgendwie nach rechts ab, aber eigentlich würde ich gerne mal gucken, was auf der linken Seite so los ist, aber weiß natürlich überhaupt nicht, ob das was taugt und ob das, was ich da finde, sich überhaupt lohnt aufzuschreiben, ob das irgendwen interessiert. Das ist, glaube ich, eine wirklich besondere Herausforderung, die viele Leute in der Rechtswissenschaft nach ihrem Staatsexamen oder nach 2 Staatsexamen vorfinden.
Du hast ja nach dem ersten Examen und nach dem Referendariat dann die Promotion gemacht in Hamburg, auch am Institut für internationale Angelegenheiten. Welche Rolle spielte das denn da bei der Themenwahl? Du hast ja geschrieben über Gleichheit im Bundesstaat. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Zugriff auch erstmal so ein bisschen trocken nach so einem Föderalismus-Thema, was du dir da ausgesucht hast. Wie kam es dazu?
Ja, das Thema, das hat mir letztlich Ingo von Münch so ein bisschen geschenkt. Mit dem habe ich mich gut verstanden und wir haben immer viel gesprochen und haben manchmal so, ne, also ja, früh morgens oder später abends, der war eigentlich immer im Büro, dann solche kleinen Gespräche gehabt, und aus einem dieser Gespräche ist das Thema so entstanden. Also ich hatte dann schnell diesen Arbeitstitel im Kopf und dachte, okay, das klingt schon mal gut. Und das habe ich dann nachher bei der Habilitation wirklich schwer vermisst, weil bei der Dissertation habe ich immer gesagt, ich mache ja irgendwie Gleichheit im Bundesstaat. Da haben alle immer so wissend genickt und sind dann irgendwie weitergegangen, weil ich glaube, niemand hat so ganz verstanden, was ich damit meinte, aber das klang immer nach so einem fertigen Buchtitel. Und bei der Habil hatte ich jahrelang eigentlich das gegenteilige Problem, dass immer, wenn mich jemand gefragt hat, was ich mache, ich in so ein Gestotter irgendwie, in irgendwas ganz Schwieriges ausgebrochen bin, weil ich eben so einen Titel, also der Schlusstitel war dann ja auch eher griffig, aber das war irgendwie, da war das Buch dann schon fertig, als ich den hatte.
Was war denn der Arbeitstitel?
Ich weiß es noch nicht mal mehr. Also ich habe, glaube ich, dann immer irgendwas von so Umwelt, also dem Verhältnis von Umwelt- und Wirtschaftsrecht oder so einer politischen Ökonomie des internationalen Umweltrechts. So, ich glaube, sowas hätte ich so im Wesentlichen gesagt, aber dafür, selbst dafür habe ich, glaube ich, Jahre gebraucht, um das so rauszukriegen.
War das vielleicht aber noch ein Moment, wo du gedacht hast, ich bewege mich jetzt mal noch in den Bahnen, die wir kennen, Gleichheit, Bundesstaat, da sagen ja nicht zufällig alle, ah ja, da können wir was mit anfangen, wir kennen das irgendwie mit der Gleichheit, finden wir meistens ein bisschen komisch, aber Bundesstaat klingt jetzt irgendwie erstmal so staatsorganisationsrechtlich, alles irgendwie unverdächtig. Also das ist vielleicht der erste Teil der Frage, war das auch so? Und ich würde gerne bei der Frage bleiben, weil die mich wirklich interessiert, des Denkenlernens. Also wann hast du das Gefühl gehabt, du hast dich vielleicht auch dieser, ich nenne es jetzt mal Fesseln oder dieser Klammern des Jurastudiums entledigt und hast gesagt, es war auch ein Selbstbewusstseinsproblem. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht jetzt hast du es, aber wann auf dem Weg sozusagen hast du es dir angeeignet und vielleicht auch so einen intellektuellen Emanzipationsprozess oder so gemacht, um dahin zu kommen, zu sagen, ich traue mich jetzt selbst zu denken. Und dann im zweiten Schritt ja auch das, ich traue mich jetzt auch richtig kritisch zu denken, aber so richtig kritisch.
Ja, ich glaube, das könnte ich so unterstreichen. Also die Idee, also oder so habe ich dich jetzt verstanden, dass sozusagen die DIS erstmal, ja, vielleicht so, ich würde heute denken, eher wie so eine Bachelorarbeit, so eine erste Arbeitsprobe ist, dass ich mich mal hinsetze und sage, okay, ich habe jetzt hier so ein größeres verfassungsrechtliches Thema und wie macht man das denn überhaupt? Da war ich eigentlich überhaupt nicht so unterwegs, um jetzt meinen kritischen Beitrag zur Rechtswissenschaft zu leisten, überhaupt nicht, sondern da dachte ich, okay, jetzt neue Aufgabe, neuer Instrumentenkasten und habe das dann wiederum, würde ich jetzt selbstkritisch sagen, erstmal mit meiner Methode so bearbeitet, ich guck mal, was sozusagen in dem Feld so als gut, qualitativ hochwertig oben definiert wird, guck mir das an und denk so, ach, das kann ich vielleicht auch so. Und ich würde sagen, ich habe grundständig promoviert oder so. Also es war für mich sozusagen so ein Annex zu meinem Studium, das bis dahin eigentlich nur aus gefühlt so zu stark aus Falllösungen bestanden hatte und dachte ich, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit irgendeinem Thema so mal so richtig.
Und kannst du das so festmachen, wann da so der Awakening Moment war, in dem dann diese Emanzipation quasi auch in deiner eigenen Forschung nochmal stärker stattgefunden hat? Also so zwischen dem ersten und dem zweiten Buch. Das ist ja dann, so wie du es jetzt beschreibst, schon nochmal ein sehr starker Kontrast einfach auch in den Zugriffen, die du gewählt hast.
Ja, schon. Also erstmal muss man ja sagen, da liegen ja, also ja, auf jeden Fall 10 Jahre dazwischen. Und natürlich auch nicht nur 2 Bücher, sondern so, man tastet sich da ja mit kleineren Sachen auch ran. Und das sind natürlich dann auch Begegnungen, also persönliche Begegnungen mit Leuten, die man oder die ich jetzt interessant fand. Und das hat sich mir eigentlich auch erst nach der DIS so richtig aufgeschlossen. Ne? Also das ist ja wie, also man geht so durch unterschiedliche Räume durch und ich fand, die Räume wurden halt größer. Und aber sozusagen die inhaltlichen Korridore wurden an manchen Stellen sogar enger. Und ich habe nun einen Vorteil oder Nachteil, das ist, glaube ich, beides. Also ich kann besser über Sachen schreiben, wenn mich etwas ärgert oder wenn ich sozusagen irgendein Störgefühl habe. Und das heißt, ich setze mich schreibend eher in Bewegung, wenn mich was stört, wenn ich irgendeinen Punkt finde, wo ich denke, da stimmt die ganze Geschichte doch nicht. Und das war jetzt zum Beispiel bei dem zweiten Buch, also bei der postkolonialen Konstellation, war das halt zum Beispiel dieses Störgefühl, dass wirklich schon Jahrzehnte internationales Umweltrecht so vergangen waren und in der ganzen Literatur immer noch eigentlich so ein, ja, ich fand kontrafaktisches, aber trotzdem so ein wir sind die Weltretter, so eine irgendwie für mich nicht ganz verständliche Euphorie herrschte und ich dann irgendwann dachte, Leute, das macht doch hier irgendwie keinen Sinn. Und ich andererseits mich so ein bisschen dann auch für internationales Wirtschaftsrecht interessiert habe und gesehen habe, dass da immer wieder dieselben Personen in immer wieder denselben Konstellationen, ja, so das WTO-Recht feiern oder den Investitionsschutz erklären und irgendwie auch feiern. Und das war alles immer so, alle waren immer so eingenommen und so begeistert von dieser Perspektive und haben das immer mit so einem, ja, mit so einem Vereinsstolz so betrieben. Also wir sind die weltrettenden UmweltrechtlerInnen. Wir machen hier das knallharte Wirtschaftsrecht und kennen uns da super aus. Ja, also was mich in Bewegung gesetzt hat, war so zuerst der Gedanke, Leute, ihr seid gar nicht so verschieden, wie ihr euch immer so brandet. Also was natürlich vor allen Dingen, glaube ich, eine schlechte Nachricht auch für das internationale Umweltrecht dann vielleicht ist. Und ja, dass ich dem so ein bisschen, dass da habe ich so eine Spur aufgenommen und die dann so in so einer leichten Terrier-Art verfolgt.
Und zeigst dadurch letztlich in deiner Arbeit ja auf, inwiefern das internationale Umweltrecht ja auch so durchzogen ist von Mechanismen, die Ungleichheitsdynamiken aufrechterhalten zwischen globalem Norden und globalem Süden, kann man das so sagen?
Ja, also das ist ja das vielleicht, was ich meine, ne? Also wenn ich sage postkoloniale Konstellation, ja, dann meine ich ja letztlich eine historische Konstellation, die, ja, die das internationale Umweltrecht vielleicht bis heute prägt. Ja? Und die Grundidee ist erstmal, dass die formelle Dekolonisation, also dieser historische und politische Prozess, in dem insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg ehemals kolonialisierte Gebiete dann ihre Unabhängigkeit von europäischen Imperien erlangten, zwar die politischen Machtstrukturen verändert hat, aber die ökonomischen und rechtlichen Muster, die während der Kolonialzeit entstanden sind, wirken erst einmal fort. Und das gilt insbesondere für Rohstoffe und natürliche Ressourcen. Die bleiben in die globale Wirtschaftsordnung eingebunden und die ist natürlich historisch von den Industriestaaten aufgebaut und die schützt auch deren Interessen bis heute natürlich wunderbar. Ne? Und die gängige Erzählung zum internationalen Umweltrecht, die sagt nun immer, das Umweltrecht entsteht so irgendwann Mitte so des 20. Jahrhunderts, eher so 70er Jahre, vor allem Dingen als Reaktion auf ökologische Krisen. Und ich würde sagen, not so much. Ich würde sagen, das Umweltrecht diente eher dazu, die Unsicherheiten zu stabilisieren, die nach der Dekolonisation entstanden, insbesondere auf dem Gebiet des globalen Rohstoffhandels. Und das Recht hat also dann nicht nur den Schutz der Umwelt angetrieben, also ich sage nicht, dass es das nicht auch gemacht hat, aber eben nicht nur, sondern das Recht hat gerade die Fortsetzung und Stabilisierung ökonomischer Ordnung stabilisiert, die im Kolonialismus angelegt waren.
Hm. Du hast, wir haben es schon gesagt, in der Vorbereitung haben wir uns mit deiner Arbeit schon auseinandergesetzt und auch einen Podcast gehört, nicht nur einen. Und du hast in dem Kontext sozusagen zur Einordnung der postkolonialen Perspektive, vielleicht auch im Völkerrecht gesagt, was es hervorbringt, ist nochmal die Realisation, Law is Politics. Du hast dann auch gesagt, Ausrufezeichen. Ist das eine Erkenntnis, die du bei dieser Befassung mit dem Buch und auch damit gewonnen hast? Oder war das auch dein Ausgangspunkt? Also ist das was, Ist das, kennzeichnet das, anders gefragt, kennzeichnet das da auch deinen Zugriff und deine kritische Perspektive auf das Recht? Weil das, was du gerade ausgeführt hast, ist ja Offenlegung der Interessenstrukturen hinter Normen und so weiter und so fort. Also so das ganz grundlegende Hinterfragen von Recht ist neutral. Ist das so dein Ausgangspunkt und charakterisiert das, würdest du sagen, deinen Zugriff auf das Recht zu sagen, ja Leute, also das kann man nicht häufig genug nochmal zeigen, auch an konkreten Beispielen, Law is Politics, und wenn ja, wo könnte sich das noch zeigen?
Ich glaube, dass Law Politics ist, das wäre mir schon so auch im Kontext der DIS. Also ich habe mich beschäftigt letztlich mit auch der Reichweite von Freiheitsrechten, so im Kontext des Föderalismus. Auch da sieht man sowas schon. Aber ich finde jetzt in dem Beispiel des internationalen Rechts sieht man es ganz besonders und vor allen Dingen auch in dieser sehr spezifischen deutschen Tradition. Ja, also wir halten gerade so in der deutschen Tradition des internationalen Rechts immer so einen Universalismus hoch, also diese These von der Konstitutionalisierung des Völkerrechts, die wird insbesondere aus Deutschland stark befeuert. Und was mich wirklich besonders interessiert, ist sozusagen aus der Perspektive der Rechtswissenschaft das Verhältnis von Gleichheit und Ungleichheit zu denken. Und wenn man da dann drauf guckt, ne, dann sieht man ganz viele Stellen, wo das Recht sich als universell, neutral, irgendwie technisch vorstellt. So nach dem Motto, ja, das, ne, das ist einfach nur wie so eine Art Betriebssystem. Wir liefern sozusagen nur den Code für das, was ja politisch irgendwie entschieden ist. Und das finde ich im höchsten Maße hinterfragenswert und so als sozusagen Grundverständnis auch wirklich schädlich. Und ich finde es umgekehrt sehr, sehr wichtig, irgendwie zu zeigen, wie rechtliche Begriffe, ja, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Sustainable Development, zu zeigen, dass das keine naturgegebenen Begriffe sind, dass das Produkte ganz bestimmter politischer und ökonomischer Interessen sind, dass die bestimmte Grundbedingungen herstellen oder jedenfalls stabilisieren. Und diese Idee, ja, dass wir sozusagen so eine Form politischer Gleichheit, nennen wir im Völkerrecht, ne, Souveränität und materieller höchster Ungleichheit dann völlig spannungsfrei nebeneinander denken können, weil, ne, sozusagen das ja zwei ganz verschiedene Säulen sind. Und das kann man auch historisch gut nachvollziehen. Und das zu zeigen, also auch die politische Ökonomie des internationalen Rechts, aber nicht nur des internationalen Rechts, das ist eine Frage, die man eigentlich an jede Rechtsnorm stellen kann, also zu sagen, aus einer politisch-ökonomischen Perspektive, so genau, welche Interessen, wo kommt das her, wem hilft das eigentlich und welches Skript wird da eigentlich ausgeführt? Und das finde ich so als Forschungsperspektive ganz wichtig und auch sehr lohnend.
Mich erinnert das gerade auch sehr an so diese Gleichheitsdiskurse um formale und substanzielle oder materielle Gleichheit. Ne, also, dass man nicht quasi stehen bleibt bei so einer formalisierten Betrachtung, sondern eben auch schauen muss, was ist quasi das Reale? Was sind die Ungleichheiten? Was sind die Machtverhältnisse? Was sind die Auswirkungen auf dann wahrscheinlich in deinem Beispiel Ressourcen, ne, Naturgüter? Und quasi, wie wird das eigentlich stabilisiert durch so ein auch formales Recht als Unterbau gewissermaßen?
Ja, auf jeden Fall. Und es kann uns doch eigentlich irgendwie nur erschüttern, dass wir jetzt in Zeiten, die demokratisch so laufen wie diese gerade, irgendwie immer noch dabei stehen bleiben, also jedenfalls so im Mainstream auch der verfassungsrechtlichen Befassung mit Gleichheit, dass wir immer noch, glaube ich, in den Vorlesungen erzählen, ja, Gleichheit ist erstmal irgendwie formal zu sehen und das ist ja sozusagen, ne, eine irgendwie liberale Selbstverständlichkeit und irgendwie sozusagen dann oft nicht mehr gelehrt wird, als dass Recht erstmal nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat und dass Gleichheit nicht unbedingt Chancengleichheit ist. Also man kriegt ja einfach nur einen riesen Verlustzettel, was es alles nicht ist. Und dass, ja, wie gesagt, in Zeiten, in denen die demokratischen Spannungen so sind, wie sie jetzt sind, ist ja eine Feststellung, die mich manchmal eigentlich fassungslos macht.
Vielleicht, wo du das jetzt gerade ansprichst, auch mit dieser demokratischen Dimension. Ich fand jetzt bei dem Beispiel deines Buches, die postkoloniale Konstellation und auch bei diesen Perspektiven auf Gleichheits- und Ungleichheitsfragen, die deine Forschung eigentlich ja quasi zuvor schon so durchzogen haben, da leuchtet mir unmittelbar die Erin Brockovich quasi ein, wo sie ist, wo sie zu verorten ist. Aber es ist ja dann schon auch eine interessante Entscheidung, mit den Mitteln des Rechts dazu und der Rechtswissenschaft dazu einen Beitrag leisten zu wollen. Also weil, so wie du es jetzt gerade erzählst, ne, könnte man ja auch total gut sich bei den Vereinten Nationen, könnte ich mir dich vorstellen, in der Politik als Klimaaktivistin. Also da gäbe es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten. Wie kam denn die Entscheidung, es soll die Rechtswissenschaft sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe dir schon so skizziert, in Hamburg ja zu Ende studiert, also aus Göttingen kommt, und dann war ich studentische Hilfskraft, und dann hatte ich mir eigentlich für das erste Examen so eine kleine Exit-Strategie zurechtgelegt, nämlich ich dachte, okay, wenn das jetzt so eher so mittel oder so schlecht läuft, dann hatte ich mir überlegt, dass ich dann nach England gehe und so ein Volontariat beim Verlag anfange. So, aber dann ist das Examen irgendwie ganz gut gelaufen und dann schwuppdiwupp habe ich dann so eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten bekommen. Und ja, dann habe ich das gemacht und dann ist mir das letztlich aufgefallen, dass ja, so diese Art, so ein Problem suchen, finden, bearbeiten, dass mir das liegt. Ich habe auch immer ganz gerne so Lehre gemacht und also mir kam das irgendwie als ein gutes Feld vor. Ich habe dann im Referendariat nochmal so verschiedene Stationen mir unter dem Gesichtspunkt angeguckt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sozusagen die Laufbahn so an der Uni und dieser Weg, dass der halt aufregend ist und dass ich dann eigentlich auch alles nachholen kann, was mir sozusagen das Studium so an Fragen offen gelassen hat. Und ich würde das heute auch noch immer so sagen. Also ich finde das eigentlich einen sensationellen Beruf und kann manchmal das gar nicht glauben, dass ich dann morgens aufstehe und letztlich mir so Themen selbst setzen kann. Das Gefühl ist natürlich manchmal leicht getrübt dadurch, wenn man so 10 Leuten irgendwas schuldet und eigentlich ganz genau weiß, was man zu tun hätte. So. Aber so der Sache nach ist es ja so, dass ich das als was unglaublich Tolles empfinde, so Stoffe zu finden. Manchmal wird daraus sogar ein Projekt, weil man auf einmal, stellt sich raus, auch Kolleginnen findet, die das auch spannend finden, und dann arbeitet man da zusammen dran, und das ist finde ich, was wahnsinnig Tolles.
Würde ich so unterschreiben.
Okay, dann habe ich jetzt eine kritische Nachfrage an euch beide, weil ich ja jetzt offensichtlich die Einzige hier bin in der Runde, die hier nicht aus dem Binnenbetrieb Wissenschaft jetzt hier berichten kann und mit leuchtenden Augen sagen kann, das ist wirklich der allertollste Job, sondern ich befinde mich auf der Seitenlinie. Und ich muss sagen, ich habe manchmal Zweifel. Von außen betrachtet, weil es ja doch irgendwie, sehr herausfordernd ist einerseits und man ja auch mit den anderen zu tun hat, vielleicht auch im Betrieb. Also wir haben jetzt viel über die kritischen Perspektiven gesprochen und es gibt ja auch mittlerweile die Räume und wir haben uns ja auch nicht zufällig gefunden und so weiter. Aber man hat ja dann doch auch an jeder Ecke mit demjenigen zu tun, die vielleicht diese juristische Ausbildung durchlaufen sind und dann auf einer bestimmten Spur weitergefahren sind. Wie herausfordernd ist das oder wie gab es da Momente oder auch einen Moment vielleicht bei dir in der Karriere, wo du irgendwie dich entschlossen hast, ich gehe jetzt mit diesen so und so um?
Ja, also ich würde schon eine große oder eine klare Zäsur machen zwischen dieser Promotionszeit und der Zeit danach. Also ich würde sagen, bis zum Abschluss der Dissertation habe ich mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Das war, fand ich, alles bis dahin eigentlich leicht. Also das Studium fand ich, ist mir irgendwie leicht gefallen und auch die Zeit sozusagen dieser Dissertation so als wissenschaftliche Mitarbeiterin da am Institut, das war einfach schön. Ich habe einfach ganz viele interessante Leute getroffen und ich war zu der Zeit ja auch noch gar nicht so lange in Hamburg. Das war irgendwie in der Hinsicht eine gute Zeit. Und dann hatte das auch alles gut geklappt und dann dachte ich, naja, vielleicht könnte man ja dann hier einfach an der Stelle weitermachen. Und da auf einmal, würde ich sagen, war vieles, wenn ich es sogar noch ein bisschen zuspitze, würde ich sagen, war auf einmal alles, wirklich alles sozial auch ganz schön anstrengend. Also ich hatte da dann zum ersten Mal das Gefühl, dass es mir an Role Models fehlt. Das war mir bis dahin nicht so richtig aufgefallen. Also ich habe das ja schon erzählt, keine Frau weit und breit in meinem ganzen Studium eigentlich. Das war für mich soweit kein Problem. Also ich komme aus so einem Haushalt mit einem seinem Geburtsjahrgang entsprechend selbstbewussten Vater mit zwei Brüdern. Also ich war für die Situation, die einen in Deutschland irgendwie zu meiner Zeit im Jurastudium und eigentlich immer noch irgendwie erwartet, war ich eigentlich bestens eingerichtet. Und in der Zeit sowohl des Studiums als auch der Promotion ist mir das alles nicht irgendwie besonders negativ aufgefallen. Aber dann danach, also in so einer Postdoc-Phase beginnend, dann schon, irgendwie herrschten da eine ganze Reihe Regeln, die ich nicht kannte, auf die mich niemand vorbereitet hatte und schon gar nicht mein Elternhaus. Und meine ganzen Jurakolleginnen aus der Promotionszeit waren plötzlich weg. Die waren beim Auswärtigen Amt, die waren in Kanzleien, die haben als Richterin irgendwo angefangen. Und ich würde auch sagen, dass ich das einige Jahre nicht habe auflösen können. Also das fand ich schon, das war schwierig. Und dann ist es mir natürlich dann erst dann so richtig aufgefallen, ne, dass so eine Struktur aus Peers, Kolleginnen, Mentorinnen, Vorbilder, also ich hatte keine Frau, wo ich dachte, okay, so wie die will ich das auch machen, geschweige denn, dass ich dann zu jemandem hingegangen wäre und sage, sag mir mal irgendwie, wie kocht man sich das denn hier zusammen, diese Art von Laufbahn. Und das hat sich dann für mich dadurch ein bisschen verschoben, dass ich dann tatsächlich ja zwei Kinder bekommen habe. Und das verschiebt natürlich auch den Fokus so ein bisschen weg von Uni, auch auf andere Sachen. Aber ich habe dann schon eine ganze Zeit lang immer wieder Ausschau gehalten und war jetzt auch nicht so super sicher, ob das der richtige Weg ist. In der Phase mit kleinen Kindern fand ich schon auch, dass da auch diese Konstellation Universität und Wissenschaft natürlich auch viele Freiräume auch dafür eröffnet hat. Und ja, ich habe auch immer wieder Ausschau gehalten dann nach Mentorinnen, Kollegen, Freundinnen, also zu Personen, zu denen ich halt mehr als dann nur sporadisch Kontakt habe und die mir dabei helfen, ein Verhältnis zu meinem Beruf zu finden. Und das hat für meinen Geschmack auch wirklich etwas lange gedauert. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Aber was soll ich sagen? Irgendwann habe ich dann mal wieder Ausschau gehalten. Und das ist auch irgendwie komisch, ne? Also ich habe dann immer das Gefühl, wenn man das wirklich sucht, dann findet man es auch. Ich habe dann auf jeden Fall auf einmal ganz viele tolle Kolleginnen gesehen und kann mich wirklich auch noch an einzelne Momente erinnern, von denen ich nachträglich sagen würde, dass die für mich dann komplett lebensverändernd waren. Also,
oh, welche denn?
Kleiner Gruß an Katharina Mangold. You are my sunshine. Ich hoffe, du weißt, dass ich gerade von dir spreche. Und heute würde ich halt sagen, dass sozusagen in einem Fach, wo ich mich überhaupt nicht irgendwie so sehr im Zentrum fühle oder wo ich das Gefühl habe, okay, ne, also ich bin da irgendwie Teil sozusagen des totalen Establishments, dass ich es irgendwie geschafft habe, mich als Teil einer Community zu fühlen, die ja gute Energie produziert, gute Themen hervorbringt und sich auch gegenseitig beisteht, wenn es mal anstrengend wird. Und ich würde auch sagen, dass zum Kreis sozusagen jetzt der Person, die ich so als Mentorinnen oder auch Vorbilder begreife, auch viele jüngere Kolleginnen gehören. Also zum Beispiel ihr beide, liebe Dana, liebe Selma. Und das wäre aus meiner Sicht vielleicht sogar so ein Tipp. Ja, also nicht immer nur in Richtung der Altvorderen zu gucken, sondern in alle Richtungen und eben auch zu jüngeren Kolleginnen, die ja, für die sich bestimmte Probleme und Fragen vielleicht anders stellen. Und das kann aus meiner Erfahrung jedenfalls unendlich wertvoll sein.
Das finde ich einen sehr guten Tipp. Ich denke das auch oft, wenn ich mit so inspirierenden Studierenden spreche. Ne? Also die da manchmal noch so ganz andere Perspektiven irgendwie einbringen oder auch an ganz anderen Stellen sind, irgendwie sich aktiv einbringen. Ja, ich würde total gerne bei einer Sache nochmal einhaken, die du eben geschildert hast, weil du ja erzählt hast, dass du dann in der Postdoc-Zeit auch 2 Kinder bekommen hast. Und da hattest du jetzt eben gesagt, das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil ja so ein bisschen die idealtypische Vorstellung vielleicht auch ist in der Wissenschaft, man hat da ja Freiräume und kann die dann eigentlich auch so ein bisschen vielleicht nutzen. Vielleicht im Kontrast dazu, du hattest früher im Gespräch auf Ingo von Münch, da warst du zu sprechen gekommen und hast gesagt, der war eigentlich immer im Büro. Und das ist ja auch sowas, was ich jetzt nach meiner Wahrnehmung auch häufig erlebe in der Wissenschaft. Also dieses, man ist eigentlich immer am Arbeiten, ist auch so ein bisschen so eine Hustle-Culture und das hat vielleicht auch so eine männliche Prägung. Also war das ganz quasi so unproblematisch in der Zeit oder ist das auch was, was dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unter Druck gesetzt hast oder konntest du das einfach so von dir abprallen lassen?
Nee, das konnte ich überhaupt nicht von mir abprallen lassen. Und ich habe auch sogar, also ich bin eine Zeit lang, bin ich öfter mal gefragt worden, ob ich nicht mal auf so ein Panel gehen möchte und zu so Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie sprechen möchte. Und da habe ich eine Zeit lang immer Nein gesagt und immer mit der Begründung, das, was ich zu sagen habe, möchte niemand hören. Beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, dass es nicht entweder irgendwas total schön redet, was objektiv wirklich, wirklich anstrengend ist, oder Kolleginnen aktiv davon abbringt, sozusagen so eine Form von beides geht zu verfolgen. Also ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich da schon einen neueren Bewusstseinszustand erreicht habe, aber ich bin jetzt mittlerweile natürlich Mutter von 2 Teenagern und da stellen sich die Fragen dann schon ein bisschen anders und manches sieht dann im Rückspiegel auch so ein bisschen, kann ich vielleicht ein bisschen milder betrachten, als ich es zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Aber ich fand das letztlich unglaublich herausfordernd. Und die Idee, und das habe ich sogar von Kolleginnen schon gehört, dass man dann sozusagen den Mutterschutz oder Elternzeit dafür nutzt, dann ganz fleißig ganz viel zu schreiben. Und
ja, das schaffen die Männer.
Genau. Also das wird einem ja manchmal so richtig entgegengehalten, ne? Dass man sich da sozusagen fast einen Vorteil dadurch verschafft, dass man in so Zeiten, die ja dann auch die Beschäftigungsverhältnisse eventuell verlängern, so wie Mutterschutz oder Elternzeit, dass man da ja wahnsinnig produktiv was machen kann. Und für mich war das jedenfalls überhaupt nicht so. Also dieses wirklich elementare Gefühl, dass man da so ein Human Being hergestellt hat, das irgendwie ja Teil wirklich für eine relativ lange Zeit des eigenen Körpers bleibt und die Kraft, die das kostet, dieser Bewusstseinswandel, der damit einhergeht, dass man ab dem Tag dann alles, was man denkt, immer auch im Hinblick auf ein oder dann nachher 2 Kinder denkt, also das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Und Vereinbarkeit ist ja mehr als nur, ja gut, klar, kann ich um 4 dann mal vom Schreibtisch aufstellen und zur Kita gehen und ein Kind abholen. Aber wenn ich irgendwie das Tempo auch nur ansatzweise mitgehen möchte, dann muss ich mich wahrscheinlich dann irgendwann um 8, wenn die Kinder dann vielleicht schlafen, vielleicht dann doch nochmal hinsetzen. Ich habe die Professur in Hamburg angefangen, als die Kinder noch relativ klein waren und dann pendelt man halt sehr schnell hin und her und bei aller Hilfe, also ich war nie alleinerziehend, aber habe ich schon das Gefühl gehabt, dass mich das in einer besonderen Weise betroffen hat. Und das ist ja auch nur dann ein Teil. Also zum Beispiel war es bei mir so, dass in der Zeit auch noch meine Mutter krank geworden ist. Und diese Konstellation, die habe ich mittlerweile bei vielen Kolleginnen gesehen. Das ist ja nicht nur die Zeit, in der man dann vielleicht kleine und irgendwann mittelgroße Kinder hat, sondern das ist vielleicht, wenn man ein bisschen Pech hat, auch die Zeit, in der Eltern schon krank werden oder sterben und wo man also sozusagen gefühlt so von allen Richtungen sozusagen so eine Überbeanspruchung kriegt, dass man immer das Gefühl hat, ich habe jetzt hier so einen Teelöffel mit Wasser und 3 Großbrände, wo würde ich jetzt diesen Teelöffel denn hinschieben? Und was ich bis heute so empfinde, auch jetzt, wo ich jetzt nicht mehr so unmittelbar betroffen bin, dass es auch nach wie vor große Ungerechtigkeiten gibt. Also ich sehe ständig männliche Kollegen, die sich von Konferenzen, von Panels verabschieden mit, ach, ich muss jetzt meine Kinder abholen. Ich begrüße das total, dass die Kollegen ihre Kinder abholen und sich da einbringen. Aber ich sehe das eigentlich fast nie bei Frauen. Warum? Weil wir Frauen meistens die Erfahrung machen, dass man das von uns einfach schlicht erwartet, dass wir unseren Shit together haben und dass wir das einfach irgendwie geplant haben. Und ich finde schon, dass da sehr oft mit zweierlei Maß gemessen wird und dass Männer oft sehr viel Lob für Sachen bekommen, die auch an so Care-Work und Verpflichtung, die für Frauen als völlig selbstverständlich gehalten werden. Und ja, das wäre so meine erste Antwort darauf. Die zweite ist natürlich, dass ich es selber schon auch so ein paar Vorteile, glaube ich, genossen habe. Das kann man natürlich dann nur für sich selbst entscheiden, inwiefern man das aushält. Also ich konnte das aushalten. Also ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss jetzt nicht immer noch, weiß ich auch nicht, auf der vierten Konferenz sein und habe sozusagen nicht dieses FOMO gehabt, dass ich dachte, okay, da passieren jetzt ganz viele Sachen und ich bin überall nicht dabei. Ich glaube, mir hat das an ein paar Stellen auch so ein bisschen Perspektive und auch Energie gegeben, zu wissen, ich habe da auch noch einen ganz anderen kleinen Bauernhof on the side. Und ja, das hat mich manchmal auch innerlich so ein bisschen unabhängig davon gemacht, was da so als jetzt, genau, was du jetzt gerade so die Hustle Culture genannt hast. Aber ja, also ich glaube, es gibt nach wie vor eine ganze Menge zu tun für Frauen und Wissenschaftlerinnen in dieser Situation.
Bist du manchmal sauer? Weil du vorhin gesagt hast, so du schreibst am besten, wenn dich irgendwie was antreibt und so weiter. Aber ich habe mich gerade bei der Situation gefragt, weil ich bin total sauer dann ganz schnell irgendwie auch aufs System. Das ist jetzt nicht immer produktiv, aber das kann ja auch zu einer Abgrenzung führen, irgendwie eine gesunde Distanz oder so.
Ja, ich bin schon manchmal sauer. Und ich würde auch sagen, dass auch da, ne, habe ich sozusagen so unterschiedliche Phasen durchlaufen. Also zuerst so ein bisschen blissful ignorance, so nicht so richtig verstanden, was passiert und auch irgendwie ein bisschen so dieses Narrativ, das mir noch sozusagen in der Schule und überall eingetütet wurde, so nach dem Motto, es geht ja um Leistung und es geht ja darum, ne, wer dann die tollen Sachen macht, der wird ja dann auch dafür belohnt. Und gerade wenn man in diesem Jura-Schema, ne, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, Promotion, Habilitation, da wird man ja auch die ganze Zeit so wahnsinnig ergotherapeutisch fast beschäftigt. Also es gibt ja immer irgendwie so ein Mörchen, nachdem man gerade noch schnappen muss und dann muss noch ein Archivaufsatz geschrieben werden und dann soll noch dies gemacht werden und jenes. Und es fehlt auch wirklich nicht an Leuten und auch übrigens nicht an Kolleginnen, die einem dann auch erzählen, ja, das muss alles gemacht werden, das ist jetzt alles der Reihe nach zu tun. Und dann denkt man natürlich bei jeder Sache, die vielleicht unzufriedenstellend ist, ja, ist ja alles meine Schuld, weil ich hätte ja noch, ich hätte ja noch mehr machen können. Und das dauert natürlich dann so ein bisschen und irgendwann schwant es dann aber auch solchen Honigkuchpferdchen wie mir, dass es dann irgendwie dann doch vielleicht um was anderes geht und dass da doch andere Kräfte am Werk sind und das hat mich eine Zeit lang unendlich sauer gemacht. Und auch vor allen Dingen, da habe ich ja eben schon was zu gesagt, in dieser Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich habe noch nicht sozusagen so eine Gruppe, also ich habe kein Netzwerk aus Altvorderen, das mich so fördert und das mich auch ein bisschen beschützt und in deren Windschatten ich da so durchsegeln kann. Und wenn man dann manchmal sozusagen diesen Boys Clubs so ausgesetzt ist und immer wieder hört so nach dem Motto, es geht ja eigentlich nur um Leistung, was ich über Jahre immer wieder gehört habe und was ich immer noch höre übrigens, ich reagiere da nur mittlerweile anders drauf, ist, naja, du bist ja eine Frau und irgendwie, du kannst dich ja eigentlich gar nicht dumm genug anstellen, also eingeladen wirst du ja immer und es ist jetzt gerade so schwer, also gerade für die jungen Männer, die kriegen ja alle gar keine Stelle mehr, weil ja jetzt nur noch Frauen eingestellt werden. Und das ist natürlich an manchen Stellen einfach, also selbstbewusstseinszerstörend, ne? Weil wenn man nicht schon dann so weit ist zu sagen, Leute, zeigt mir mal diese ganzen Männer, die auf der Strecke geblieben sind, weil so viele Frauen eingestellt, wo sind erstens diese Frauen und wo sind umgekehrt diese ganzen armen, gestrandeten männlichen Kollegen, wo sind die alle? Also in dieser Phase, so, wo ich einerseits das Gefühl hatte, mir stehen ganz viele Netzwerke nicht zur Verfügung, aus unterschiedlichsten Gründen. Und man dann nebenbei noch gesagt hat, ja, aber du bist ja eine Frau, also so dumm, dass du keine Stelle kriegst, so kann man sich ja gar nicht anstellen. So, ne? Also dann noch so eine Abwertung, falls einem irgendwas gelingt, das hat mich unglaublich sauer gemacht. Ich würde aber unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten von Wut, weil manche finde ich so ganz produktiv. Also wenn ich das zum Beispiel inhaltlich mir so einen Punkt aufhält und ich denke so, pass mal auf Leute, eure Geschichte stimmt einfach nicht und dieses ganze Gerede jetzt hier von universelles Völkerrecht, Konstitutionalisierung, Survival of Mankind, we save the planet, also die Wut, die ich da entwickle, die kann ich sehr oft produktiv nutzen. Die andere Wut, wenn ich mich so richtig ungerecht behandelt fühle und so das Gefühl habe, irgendwie, weiß ich nicht, werden immer die Regeln geändert, aber ich weiß irgendwie nie gerade, nach welchen Regeln gespielt wird. Und immer, wenn ich sozusagen fleißig alle meine kleinen Erbschen zusammengetragen habe und die alle ins Töpfchen, dann gelten aber die Regeln auf einmal wieder nicht. So. Die fand ich nicht so produktiv, muss ich sagen. Und die hat mir ehrlich gesagt eher geschadet. Und da fühle ich mich besser, seit ich mich von der so ein bisschen verabschiedet habe. Nicht so for good und auch vor allen Dingen nicht im Hinblick darauf, wenn ich das sehe, dass das auch jüngeren Kolleginnen nach wie vor passiert. Also da ist das immer noch sehr präsent. Aber für mich selber schon, weil ich letztlich gemerkt habe, den Teil der Wut, den konnte ich irgendwie nicht richtig produktiv nutzen oder kann ihn jedenfalls für mich selbst nicht produktiv nutzen. Wenn, dann kann ich ihn manchmal nutzen. Mir fällt das leichter, das jetzt zu sehen, wenn das mit anderen gemacht wird und insbesondere mit Jüngeren gemacht wird. In Sternstunden bin ich dann manchmal so schlagfertig in solchen Situationen, wie ich es mir selber gewünscht hätte, dass ich das für mich selbst hätte sein können.
Da helfen ja Netzwerke auch total, um sowas auch abzufedern, ne? Diese Situationen. Also alleine schon, dass man dann nicht denkt, ich bin jetzt hier irgendwie gerade die einzig Komische, sondern irgendwie zu erkennen, ah, das ist vielleicht was Strukturelles. Das hilft ja manchmal auch schon, ist ja oft so ein Erkenntnisprozess, der mit anderen gemeinsam vielleicht ein bisschen leichter funktioniert als so ganz alleine. Ich finde, es ist jetzt auch so ein ungemeiner Unterschied, an einer Universität zu sein mit Kolleginnen. Also das macht auch einfach so viel aus, welche Vorbilder auch auf dieser Ebene man so sieht in diesem ganzen hochschulpolitischen, ne, wie das an der Fakultät so läuft, was das da alles noch für Ämter gibt und wo man reingeht und wo nicht und so. Das sind ja irgendwie auch alles Dinge, auf die man nicht so wirklich vorbereitet ist. Und manchmal wird einem da ja auch irgendwas erzählt, so, ne? Also an der Uni, an der ich vorher war, war ich auch in jedem Gremium dann sehr gefragt, weil natürlich irgendwie die wenigen Frauen sich dann da wiederfinden sollen. Und da finde ich das jetzt auch einfach nochmal eine sehr, sehr anderen und irgendwie auch so sehr bestärkenden Blick, dann zu sehen, wie das Kolleginnen wie du auch machen und an so Sachen rangehen, ne? Also, ja, es ist schon sehr strukturell. Ich hätte noch eine Frage, die ja vielleicht anschließt. Du hast ja eben im Gespräch an verschiedenen Stellen auch gesagt, es gab jetzt nicht so wirklich viele Frauen, zum Beispiel in der Wissenschaft, kaum Professorinnen, auch später dann nicht so wirklich viele Kolleginnen. Hattest du denn trotzdem Vorbilder?
Genau, ich habe ja eben eine ganze Reihe von Fehlanzeigen abgegeben, also keine Professorin und irgendwie die ganzen Kolleginnen und Freundinnen so aus der Promotionszeit, die waren dann spätestens irgendwie zur Postdoc-Zeit irgendwie weg oder jedenfalls ganz stark ausgedünnt. Und ich würde aber trotzdem schon sagen, dass ich immer Mentoren hatte. Also eine Person, die mir einfällt, ist zum Beispiel die Bibliothekarin im Institut für internationale Angelegenheiten, Helga Kuhn, die unglaublich klug und toll war und die mich eigentlich jahrelang durch den Abschluss meines Studiums und auch durch die gesamte Zeit da in Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin begleitet hat. Und ich würde auch sagen, von ihr habe ich letztlich mehr als von allen anderen gelernt über wissenschaftliches Arbeiten, über Recherche, habe mit ihr über das Institut gesprochen und über die Leute und das, was man so Wissenschaft nennt. Und das war für mich, glaube ich, unglaublich wertvoll. Und wie wertvoll habe ich letztlich erst viel später verstanden. So, ne? Und was ich außerdem immer hatte, waren tolle Freundschaften. Und auch mit Frauen, die deutlich älter waren als ich und die mir vielleicht nicht im engeren Sinne beruflich helfen konnten, weil überhaupt nicht nur Uni, sondern auch nicht Jura, sondern ganz anders unterwegs, aber die mich eher so in der allgemeinen Disziplin How to do life unterrichtet haben. Und zu den ganzen jüngeren Kolleginnen habe ich ja auch schon was gesagt. Also insofern würde ich sagen, ich habe vielleicht nicht so in diesem klassischen Sinne Frauen gehabt, die sozusagen meinen Weg vor mir gegangen sind und an denen ich mich orientiert habe, aber ganz viele tolle Frauen, die ich schon als meine Vorbilder und Mentorinnen begreifen würde.
Und um dann, also ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf den Anfang zurückzukommen, du hast gesagt, dein Vater war skeptisch, weil er sah nicht die Juristen, die auch mal am Abendbrottisch irgendwie eine lustige Geschichte erzählen, die hast du dann dort gefunden.
Ja, also ich würde echt sagen, also jetzt meinem Vater, also er hatte da schon recht, ne? Das ist schon ein Problem. Ja, also würde ich schon jetzt sagen, aber eben, genau, man muss halt wie immer wissen, wo man sucht und ich glaube, wenn man richtig guckt und das ist mir irgendwie gelungen, also ich kann jetzt ganze Soireen wie mit Kolleginnen füllen, die also wirklich die lustigsten Geschichten beitragen. Und
nicht wenige auch. Wahrscheinlich aus dem Wissenschaftsbetrieb selbst.
Ja, genau. Also insofern, das hat alles ein gutes Ende gefunden.
Sehr schön.
Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Ich finde, du hast hier auch heute einige dieser Geschichten zumindest schon angeteasert. Vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, dass du mit uns dieses super interessante und ich finde total inspirierende Gespräch geführt hast. Und ja, es ist noch nicht das Ende, Sigrid.
Feministische Fundstücke.
Die feministischen Fundstücke, es ist die Lieblingsrubrik von Dana und mir. Wir bringen uns gegenseitig was mit. Es kann was Überraschendes, sowieso immer Überraschendes sein. Es kann was Lustiges sein. Es kann etwas Wütendmachendes sein. Es kann etwas Inspirierendes sein. Und ja, Sigrid, du hast zwei mitgebracht. Wir freuen uns, aber erstmal ist Dana dran, weil es ist bei uns gute Tradition, dass die Gästin den krönenden Abschluss bildet. Deswegen, liebe Dana, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe Folgendes mitgebracht. Ich habe ein sehr spannendes Audio-Feature gehört vom WDR. Und zwar, und das ist, glaube ich, eine Premiere, es ist nämlich von einem Mann. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Von Rainer Link. Und das trägt den Namen Mein Jahr unter Sprachrettern, der Verein Deutsche Sprache und sein Umfeld. Also der ist quasi reingegangen in diesen Verein Deutsche Sprache, der ja auch und sich eben so sehr, sehr stark an diesem Thema geschlechtergerechte Sprache, vor allen Dingen mit Sonderzeichen, abarbeitet. Und hat sich angeschaut, wer ist da eigentlich aktiv, ist mit Leuten ins Gespräch gekommen und hat sehr, finde ich, eindrücklich aufgezeigt, die Verbindung zu identitären Bewegungen, zu antidemokratischen Bewegungen, quasi auch in die Nähe zur AfD und auch die Nutzbarkeit dieser Debatte um geschlechtergerechte Sprache dann durch die AfD. Und ich fand das sehr eindrücklich, sehr schockierend, also irgendwie auch auf der anderen Seite vielleicht nicht so wirklich überraschend, aber ich fand es dann doch nochmal spannend, das einfach so zu sehen und zu hören, wie da diese Argumentationslinien verlaufen, wie die genutzt werden, ja auch in so einer antidemokratischen Richtung. Und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt eher ein Aufreger. Das macht jetzt nicht so Mut, ist ein Aufreger, aber ich fand es ein sehr gutes Feature, verlinken wir euch.
Super, vielen Dank. Liebe Sigrid.
Ich habe zwei feministische Fundstücke, Kunststücke. Also für mich persönlich ist es immer wieder auch Kunst, ja, die zwischendurch auftretende Verzagtheit beseitigt, Mut und Energie und auch neue Perspektiven gibt. Und ein Fundstück in diesem Sinne war für mich die Retrospektive der libanesischen Künstlerin Huguette Calland, die noch bis Ende April, also alles noch machbar, in Hamburg in den Deichtorhallen zu sehen ist. Calland wurde 1931 geboren und wuchs als Tochter des ersten Präsidenten der unabhängigen Republik Libanon in Beirut auf. Angefangen zu malen hat sie erst nach dem Tod ihres Vaters mit Mitte 30 und hat in ihrer Arbeit schon in den 70er Jahren weibliche Körperbilder thematisiert. Ich würde sagen humorvoll, sinnlich, aber im besten Sinne politisch und feministisch. Und die Ausstellung in den Deichtorhallen zeigt eine ganz lange künstlerische Entwicklung bis zu ihrem Tod 2019 und vor allem, wie sie patriarchale Normen hinterfragt, genussvoll unterwandert mit einer Kunst, die, ja, ich würde sagen, Freiheit buchstäblich aus jeder Linie rausatmen lässt. Ganz, ganz toll. Und als zweites, für alle, die bis Ende April nicht vorhaben, nach Hamburg zu kommen, wäre das der Gedichtband You Better Be Lightning der queeren Spoken Word Poetin Andrea Gibson. Andrea Gibson schreibt über Liebe, Verlust, Angst, Mut und über sozusagen diese ganz spezifische Kraft, die ja so in Offenlegen von Verletzlichkeit, würde ich sagen, liegt. Und die Texte sind unglaublich eindringlich, politisch, zärtlich und vor allem so komplett lebensbejahend. Und ja, das ist feministische Literatur, die gleichzeitig irgendwie tröstlich ist, aber auch kämpft. Und die zeigt, wie poetisch irgendwie Widerstand sein kann und wie radikal es ist, so die eigene Stimme nicht leiser zu stellen. Und ich finde auch für alle, die jetzt gar keine Gedichtbände lesen mögen, ist eigentlich schon der Titel genug. Ja. You better be lightning.
No pressure.
Wunderbar. Vielen Dank für die Fundstücke. Richtig toll. Danke auch nochmal für das Gespräch, Sigrid.
Ja, gerne. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.